Eigentlich sollte die 40. Folge eine ganz andere werden. Eigentlich war eine Pause im Podcast gedacht. Doch aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Psychotherapie bezüglich der Vergütung psychotherapeutischer Leistung empfand ich es als dringlich, zum dritten Mal in der Geschichte dieses Podcasts die Frage zu stellen, ob Psychotherapie, und diesmal sprechen wir nicht nur von Psychoanalyse, auch politisch sein darf. Kurzum. Ab dem 1. April 2026 sollen alle psychotherapeutischen Leistungen bezüglich ihrer Vergütung um 4,5% gekürzt werden. Was das heißt, was dahinter steckt, wen das trifft und was wir tun können, darum geht es jetzt. Und damit herzlich willkommen zur 40. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hoch erfreut euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema, wenn Psychotherapeuten kämpfen. Jedes Jahr wird die Vergütung für psychotherapeutische Leistungen zwischen den gesetzlichen Krankenkassen und den kassenärztlichen Vereinigungen neu verhandelt. In einem gemeinsamen Bewertungsausschuss, in dem Vertreter der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sowie des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen sitzen, ebenso wie unparteiische Mitglieder, wird dann entschieden, ob die Psychotherapeutinnen mehr Geld für ihre Leistung im Vergleich zum Vorjahr erhalten und wenn ja, wie viel. Hier werden zum Beispiel Kosten durch Praxisausstattung oder ein Ausgleich für die Inflation besprochen. Meines Wissens nach gab es bisher in jedem Jahr unterschiedliche Vorstellungen über die Honorare auf beiden Seiten. Und nicht selten konnte auch keine Einigung erreicht werden, weshalb es mehrere Verhandlungsrunden gab oder auch ein Schiedsgremium bzw. ein sogenannter erweiterter Bewertungsausschuss einberufen werden musste, um zu einer Entscheidung zu kommen. So auch dieses Mal. Auch forderten die Krankenkassen in der Vergangenheit schon Nullrunden, also dass es keine Erhöhung der Honorare geben sollte. Allerdings gab es nie eine Senkung der Honorare. Meines Wissens nach ist dies das erste Mal. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, kurz GKV, war im Bewertungsausschuss nicht bereit, von seiner Forderung nach einer 10%igen Honorarkürzung abzuweichen. Es wurde daraufhin der erweiterte Bewertungsausschuss eingeschaltet, der noch am selben Tag einen Beschluss gefasst hat. Nämlich die Absenkung um 4,5%, welche wie gesagt zum 1.4.2026 gilt. Als Begründung führt der Spitzenverband an, dass die Psychotherapeuten in der Vergangenheit eine viel höhere Steigerung in den Honoraren im Vergleich zu allen anderen Facharztgruppen erhalten hätten. Prozentual kommt das auch hin. Allerdings bildet dies nicht die tatsächlichen Honorare ab. Denn tatsächlich erhalten Psychotherapeutinnen von allen Facharztgruppen die geringsten Honorare. Wir verdienen schlicht am wenigsten. Es wäre also passend, dass die Honorare hier mehr angehoben werden, um auf ein gleiches Level zu kommen. Ein anderer problematischer Punkt bei dieser Berechnung ist, dass die für diese Berechnung herangezogenen Daten aus 2023 stammen, und der Umsatz des Jahres 2024 für das aktuelle Vergütungsniveau der Psychotherapie festgeschrieben wurde. Besonders hohe Kostenentwicklungen in den vergangenen Jahren wurden damit ausgeblendet. Weiter bemängeln die Krankenkassen, dass es trotz der höheren Honorare immer noch zu lange Wartezeiten auf Psychotherapieplätze gibt. Auch das stimmt zwar auf den ersten Blick, bildet auf den zweiten aber wieder nicht die Realität ab. Der Grund für die langen Wartezeiten ist schlicht, dass es nicht genug Kassenzulassung für Psychotherapeuten gibt. Kassenzulassung, oder auch Kassensitz genannt, meint die Erlaubnis, für den Psychotherapeuten mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen zu dürfen. Hiervon gibt es zu wenig. Dachverbände merken dies seit Jahren an. Die Lösung wäre, das System zu stärken durch die Schaffung von mehr Kassensitzen und einer fairen Vergütung. Tatsächlich passiert aber gerade genau das Gegenteil. Generell muss man allerdings sagen, dass alle Versorger im Gesundheitssystem auf die eine oder andere Art beschnitten werden. Ärzte kämpfen nicht selten mit fünfstelligen Regressen, was bedeutet, dass sie zum Quartalsende große Summen zurückzahlen müssen für erbrachte Leistungen, wenn die Prüfung der Krankenkasse Zweifel aufwirft, ob die Maßnahme wirklich notwendig war. Medizinische Fachangestellte erleben Anfeindung und Vernachlässigung. Hebammen kämpfen um ihre Existenz. Wer hierzu mehr hören möchte, kann gerne nochmal in Folge 17 reinhören, in der wir über Gründe für den Fachkräftemangel in der ambulanten Versorgung sowie die Probleme in der psychotherapeutischen Ausbildung sprechen. Selbst wenn man nun nicht abstreiten kann, dass die Krankenkassen finanziell extrem viel zu stemmen haben, ergibt sich doch die Frage, warum bei den Psychotherapeutinnen gestrichen wird. Sind wir besonders teuer oder ineffizient? Wir haben doch eben schon gehört, dass Psychotherapeutinnen am wenigsten unter den Fachärztinnen verdienen. Hier mal ein Vergleich. Im Schnitt verdiente ein psychologischer Psychotherapeut in Berlin 26.000 Euro im zweiten Quartal 2024. Davor liegen die Psychiater mit 48.000 Euro. Ganz weit oben finden wir zum Beispiel die Radiologen mit 103.000 Euro. Wir sind also am günstigsten. Und nicht nur das, Psychotherapie ist wirtschaftlich. Jeder Euro, der in Psychotherapie investiert wird, spart 2 bis 4 Euro im Gesundheitssystem. Zum Beispiel belegte eine Studie der TU Braunschweig aus 2013, dass sich durch eine psychotherapeutische Behandlung von Angststörungen jährlich rund 8 bis 12 Milliarden Euro und durch die Behandlung von Depressionen 1 bis 2 Milliarden Euro sparen lassen. Hingegen sprechen die Krankenkassen von gestiegenen Kosten um 4,6 Milliarden. Die gesamte ambulante Versorgungsstruktur von Ärzten und Psychotherapeuten deckt übrigens 97% der jährlichen Behandlungsfälle in Deutschland ab. Das sind über 600 Millionen Behandlungen. Gleichzeitig ist die ambulante Versorgung jedoch nur für 16% der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen verantwortlich. Die geplanten Einsparungen würden gerade einmal zu einer Kostensenkung von 0,05% führen. Die Folgekosten unbehandelter psychischer Erkrankungen würden diese Einsparung voraussichtlich bei weitem übersteigen. Bevor wir darüber sprechen, wieso es dazu kommen kann, dass weniger Menschen durch diese Änderung eine Behandlung bekommen, möchte ich noch den zweiten Punkt ansprechen, der sich bezüglich der Vergütung verändern soll. Es soll nämlich der sogenannte Strukturzuschlag erhöht werden, und zwar um 14,25%. Strukturzuschläge sind Zuschläge, die für bestimmte Leistungen gezahlt werden und die entstehende Kosten abdecken sollen. So soll sich eine Praxis, die viel arbeitet, dadurch zum Beispiel eine Bürokraft leisten können. Strukturzuschläge bekommt man aber nur, wenn man auch viel arbeitet und die Grenzwerte erfüllt. Hier gibt es mehrere Probleme. Erstens, nicht jede Praxis arbeitet gleich viel bzw. kann gleich viel arbeiten. Und so profitiert nicht jeder gleichermaßen davon. Zweitens, selbst bei voller Ausschöpfung der Strukturzuschläge ergibt sich durch die Kürzung trotzdem ein Verlust. Drittens, und das ist meiner Meinung nach ein ganz ausschlaggebender Punkt hinter diesen Veränderungen, entsteht die Frage, was eigentlich das Menschenbild von Patient und Psychotherapeut ist, welches die Krankenkassen zu haben scheinen. Wenn durch die Erhöhung der Strukturzuschläge bezuschusst wird, dass wir mehr arbeiten und die Extravergütung der ersten 10 Sitzungen Kurzzeittherapie dafür sorgt, dass wir vermehrt kurze Therapien anbieten, was ja seit Jahren die Situation ist, gleichzeitig aber die Arbeitsleistung weniger vergütet wird, entsteht der Eindruck, dass wir viele kurze und billige Therapien anbieten sollen. Das Menschenbild vom Psychotherapeuten als günstigem Akkordarbeiter und vom Patienten als Arbeitstier, welches möglichst schnell wieder funktionieren soll. Zusammengefasst, ein zutiefst entmenschlichtes Menschenbild. Dass eine Geringschätzung seitens der amtierenden Politik gegenüber der Psychotherapie besteht, kam schon früher durch. Dass nicht jeder eine Psychotherapie benötige, sondern dass es eine Flasche Bier manchmal auch tue, hieß es zum Beispiel 2013 vom Vorsitzenden des gemeinsamen Bundesausschusses. Dieser Ausschuss regelt übrigens, welche ärztlichen, zahnärztlichen und psychotherapeutischen Behandlungen sowie Medikamente von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden. Nun sind wir Psychotherapeuten kein kleiner Posten mehr, der neben den Ärzten läuft, sondern unsere eigene große Fachgruppe. Inoffiziellen Berichten und Erfahrungen aus den Kammern zufolge würde es immer wieder auch Bestrebungen der Ärzteschaft geben, Kassensitze nicht an Psychotherapeuten zu verteilen. Darunter eben auch Bestrebungen aus dem gemeinsamen Bundesausschuss. Geht es hier also ebenso um Grabenkämpfe, bei denen die Ärzteschaft Angst hat, dass ihnen etwas weggenommen wird? Obwohl ja auch die Ärzte, wie schon gehört, nicht verschont werden. Und noch ein interessanter Punkt. Warum sind eigentlich vorrangig weiblich besetzte und helfende Berufe von Kürzungen betroffen? Ich denke, dass wir hier auch eine systemische Diskriminierung erleben. Warum wird es nun in Zukunft weniger Behandlung geben? Auch hierfür gibt es ein paar Gründe. Erstens, inzwischen wird die Behandlung von Privatpatienten in der Psychotherapie besser vergütet als die von gesetzlichen Kassenpatienten. Die Kürzungen könnten zur Folge haben, dass Praxen aufgrund von wirtschaftlichem Druck gezwungen sind, die finanziell lukrativeren Privatpatienten zu nehmen. Somit würde es bei den gesetzlich versicherten Patienten zu noch längeren Wartezeiten kommen. Kleiner Exkurs, seit 2022 sind die Kosten für Praxismieten, Personal und Energie kumuliert um etwa 16% gestiegen. Eine Kürzung der Honorare um 4,5% bedeutet in Kombination mit der Inflation einen massiven Kaufkraftverlust für die Praxen. Eine wirtschaftliche Praxisführung ist unter diesen Bedingungen kaum noch möglich. Außerdem könnten Konflikte zwischen den Psychotherapeuten entstehen, die privat bzw. in Kostenerstattung arbeiten und denen, die einen Kassensitz haben, da letztere nun auch vermehrt Privatpatienten aufnehmen. Man gräbt sich quasi gegenseitig das Wasser ab. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir immer noch keine geregelte Ausbildungsfinanzierung haben. Auch hierüber sprachen wir in Folge 17 bereits, die ich euch nochmal in den Shownotes verlinke. Wir werden also zukünftig weniger Psychotherapeutinnen haben. Mit den Kürzungen wird der Beruf zusätzlich unattraktiver und beschwerlicher. Überfliegt man die Kommentare auf Social Media, wird schon davon abgeraten, überhaupt noch Psychotherapeut werden zu wollen. Ebenfalls sprachen wir bereits über den Verdacht, dass die Politik ein Interesse daran haben könnte, die ambulante Versorgungsstruktur, so wie sie derzeit existiert, langfristig abzuschaffen, um Platz für zentralisierte Strukturen zu schaffen, die leichter zu kontrollieren sind, stärker auf Leistung ausgerichtet, kostengünstiger und zudem gewinnbringend an private Unternehmen verkauft werden können. Psychotherapeutinnen müssten entweder in einem hochökonomisierten System in Anstellung gehen oder privat arbeiten. Etwas, was in Ländern wie Großbritannien schon der Fall ist. Auch hier würde auf Dauer eine Spaltung passieren zwischen den Menschen, die sich noch eine private Therapie leisten können und denen, die eine, böse gesagt, kurze Billigtherapie erhalten. Diese Überlegungen wurden zum Beispiel durch die Handlung des damaligen Gesundheitsministers verstärkt. Was hier passiert, lässt erneut diesen Eindruck entstehen. Wirtschaftlichkeit und Gesundheit werden hier zudem gegeneinander ausgespielt. Obwohl beides Hand in Hand gehen kann, wie wir gerade gehört haben. Ähnliches erleben wir in politischen Diskussionen in Bezug auf den Klimawandel, wo Klima und Wirtschaft immer noch als unvereinbar dargestellt werden, als sei Klimaschutz unwirtschaftlich. Was können wir nun tun? Zunächst mal sollten wir nicht in Grabenkämpfe verfallen. Die aktuelle Situation zeigt, psychodynamisch gesehen, Spaltungsmechanismen auf. Durch die Kürzungen entstehen, vielleicht sogar mit bewusster Absicht, Ungleichgewichte und Konflikte zwischen Ärzten und Psychotherapeuten, zwischen Privatpatienten und Kassenpatienten, sowie auch innerhalb der psychotherapeutischen Profession. Oder zumindest könnten sie das. Mein Eindruck ist jedoch, dass tatsächlich das Gegenteil passiert. Wenn es überhaupt etwas Positives an dieser Situation gibt, dann, dass sie uns enger zusammenbringt. Ich erlebe die psychotherapeutische Community als vereint in dieser Sache. Die Dachverbände ziehen an einem Strang, haben ihre abwartende Haltung abgelegt und sowohl die Bevölkerung als auch die Medien werden laut für eine Sache, die uns alle angeht. Was noch? Darüber sprechen ist gut. Es vereint und hilft im Umgang mit Gefühlen von Ohnmacht und Wut. Kampagnen und Petitionen wie die aktuelle Petition auf change.org, die inzwischen schon über 400.000 Unterschriften erreicht hat, haben eine Symbolfunktion und schaffen Aufmerksamkeit. Ich verlinke euch besagte Petition in den Shownotes und würde mich natürlich freuen, wenn auch ihr unterschreibt, falls ihr das noch nicht getan habt. Noch besser als das ist es, auf Demonstrationen zu gehen, um sichtbar zu werden und Druck auszuüben. Hierzu verlinke ich euch ebenso eine Auflistung mit den nächsten Demos in den einzelnen Städten. Vielleicht sehen wir uns ja zum Beispiel auf der Kundgebung in Berlin am 26.03. vor dem Gesundheitsministerium. Und noch besser ist es, den jeweils zuständigen Abgeordneten zu schreiben oder sogar persönlich anzusprechen. Das macht den meisten Druck. Auch hier verlinke ich euch die Seite des Bundestags, auf der ihr eure Abgeordneten finden könnt. Zusätzlich sei darauf hingewiesen, dass die KBV, die Kassenärztliche Bundesvereinigung, aktuell gegen die Kürzung klagt und die DPTV, die Deutsche Psychotherapeutenvereinigung, bereitet eine Bundestagspetition vor, die wahrscheinlich sehr bald unterzeichnet werden kann und auch sollte. Die Unterzeichnung dauert zwar etwas länger als der eine Klick bei change.org, aber ich möchte euch trotzdem bitten, euch diese Mühe zu machen, weil eine Bundestagspetition vom Bundestag offiziell entgegengenommen, registriert und geprüft wird. Hier geht es um einen direkten Kontakt und auch wieder um Druck von uns auf den Bundestag. All das begleite ich zudem natürlich weiterhin auf Instagram unter hocherfreut-podcast. Kurzum, die meisten von uns waren sicherlich entweder selber schon einmal in Psychotherapie und oder kennen Menschen, die in Psychotherapie waren oder es sind. Die geplanten Kürzungen sorgen nicht nur dafür, dass es den Helfenden, also den Psychotherapeuten, schlechter geht, sondern auch, dass es noch schwieriger wird, an psychotherapeutische Hilfe ranzukommen. Außerdem lassen sich große wirtschaftliche Schäden prognostizieren, wenn der Weg in die Psychotherapie weiter erschwert wird. Gegen all dies können wir uns wehren. Nach der Ankündigung der geplanten Streichung im Februar rieten einige Dachverbände zu Zurückhaltung. Ich glaube, wir sehen, dass das ein Fehler war. Aktivität ist notwendig, um die Politik zu erreichen, weil nur dort die Entscheidungsgewalt liegt. Als Psychotherapeuten, Patienten und Bürger haben wir die Möglichkeit, uns zu organisieren und sollten diese auch nutzen. Wieder gilt, Widerstand ist hier ein gesunder Impuls gegen Ohnmacht. Ich denke, dass die Erwartung der gesetzlichen Krankenkassen die war, dass wir einfach stillhalten. Es ist schön zu sehen, dass sie sich da geirrt haben und wir das nicht tun, dass wir kämpfen. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen, die, wie gesagt, eigentlich ganz anders geplant war, aber das, was eigentlich Folge 40 hätte werden sollen, holen wir auf jeden Fall noch nach. Ich hoffe, ich konnte die wichtigsten Punkte abdecken und euch eine gute Übersicht und Einordnung von dem geben, was gerade berufspolitisch passiert. Wie gesagt, denke ich, dass Zusammenhalt und Aktivität eine Lösung für diese Situation bieten können. Und möchte auch nochmal an die Petition auf change.org sowie die Petition für den Bundestag der DBTV erinnern. Sobald diese rauskommt, unterschreibt sie bitte. Wie immer könnt ihr mir gerne euer Feedback zu dieser Folge dalassen unter hocherfreut-podcast. Auch werde ich im Newsletter weiterhin über das Thema informieren. Und bewertet die Folge gerne dort, wo ihr sie hört. All das hilft wie immer dem Podcast beim Wachsen. In diesem Sinne, soweit für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.